ARD.
Zwei Kissen würde sie auf eine einsame Insel mitnehmen. Und wenn sie wiedergeboren würde, dann als einer ihrer Hunde. Das hat Grace Kelly 1981 in der BBC gesagt. Und ein Jahr später war sie tot.
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Hallo und willkommen in Annelies royale Welt. Und zu Gast bei mir heute ist Thilo Wüthrer. Zum allerersten Mal eine Premiere und ein absoluter Grace Kelly-Experte. Hallo, Herr Wüthrer.
Hallo, Frau Malun aus München. Hallo.
Herr Wüthrer, zwei Kissen und eine Wiedergeburt als eigener Hund. Es hört sich doch sehr bescheiden an. War sie auch so bescheiden, Grace Kelly?
Also wenn man sich drei Adjektive für Grace Kelly ausdenken müsste oder suchen müsste, man muss sie sich gar nicht ausdenken, wäre Bescheidenheit bzw. Bescheidensein als Adjektiv sicherlich eines der drei. Mhm. Ganz sicher.
Also sind die zwei Kissen, eigentlich passen die zu ihr dann, die sie immer mitgenommen hat, wie
die
sie
passen,
im Interview gesagt hat. Ne?
Die zwei Kissen passen, die sie immer braucht in Hotels und auf Reisen, die sie immer mit dabei hat im Gepäck. Und auch das mit den Hunden passt. Also was vielleicht nicht so bekannt ist, Grace Kelly war ja sehr naturverbunden. Sie hat Gärten in Monaco angelegt, die es vorher gar nicht gab. Sich sehr für den Kakteengarten eingesetzt. Und sie war Hunde- und Katzen- und Tierliebhaberin überhaupt und hat natürlich immer, ob in Philadelphia, in Hollywood, in New York oder in Monaco, Hunde gehabt, aller verschiedener Couleur und verschiedenster Namen. Einen hat sie von Alfred Hitchcock geschenkt bekommen, einen anderen von Cary Grant. Und diese Hunde, zuweilen waren es Pudel, weiße oder schwarze Pudel, haben sie ihr Leben lang begleitet.
Genau, und Pudel Oliver zum Beispiel, den hat sie ja mit auf Hochzeitsreise dann auch genommen. Ne? 7 Wochen waren sie im Mittelmeer unterwegs, also Fürst Renier und Grace Kelly.
Sie waren nicht allein, Oliver war immer dabei.
Ja, genau. War Oliver ein geschenkter Pudel von Cary Grant?
Genau.
Oder? Ah, echt? Oh, okay.
Ja, ja. Man hat sich untereinander Tiere geschenkt. Auch Alfred Hitchcock, der selbst viele, viele Hunde hatte, Terrier vor allem, die er dann natürlich alle paar Jahrzehnte erneuern musste. Aber er konnte mit seiner heißgeliebten Frau Alma überhaupt nicht ohne Hunde leben und hat die gerne Schauspielern und Schauspielerinnen auch geschenkt.
Ah ja, okay. Interessant. Ja, Thilo Wüthrer, Sie sind Autor vieler Biografien. Sie haben sich auch Grace Kelly vorgenommen und Sie haben viele Menschen auch dafür interviewt, sind tief ins Archiv gestiegen. Und ja, ich finde das toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mal aufgetaucht sind aus Ihren Recherchen. Sie sitzen in München beim Bayerischen Rundfunk. Ich bin ja hier in Mainz. Eine Leitung verbindet uns. Ich habe es gesagt, Sie haben einige Biografien geschrieben. Warum fasziniert Grace Kelly uns und vor allem, warum fasziniert Sie so Grace Kelly?
Ja, das ist immer theoretisch eine lange Geschichte, die ich aber ganz kurz mache. Das fing eigentlich an, es ist ein paar Tage her, in meiner Geburts- und Heimatstadt Wiesbaden. Da habe ich im zarten Alter von 14 Jahren meinen ersten Hitchcock-Film gesehen, der gleich einer der drei mit Grace Kelly war. Und sie hat ja mit ihm, oder er hat vielmehr mit ihr, bei Anruf Mord das Fenster zum Hof und über den Dächern von Nizza gedreht. Und letzterer über den Dächern von Nizza war es. Und dieser Film hat mich nicht mehr losgelassen. Natürlich habe ich das über Jahre zwischendurch immer wieder mal vergessen. Aber diese Hauptdarstellerin, durchaus auch der Hauptdarsteller, Cary Grant, und vor allem auch der Regisseur, kam immer wieder, wenn man das so formulieren will, in mein Leben zurück. Und irgendwann kam parallel zu meiner journalistischen, publizistischen Arbeit für Fernsehen, Radio, Zeitungen, kam der Gedanke auf, ich hatte damals schon ein paar Bücher geschrieben über Volker Schlöndorff, Margarete von Trotter, also lebende, unter uns weilende Menschen. Ein Buch über Hitchcock hatte ich schon geschrieben. Dann kam der Gedanke auf, warum nicht eigentlich doch sozusagen einer meiner salopp formuliert großen Lieben, meiner heimlichen großen Lieben sich widmen. Und dann braucht man immer einen Aufhänger dafür, wie das ja so oft bei Medien ist. Ne? Also warum? Warum braucht es eine Biografie über Grace Kelly? Und damals, wir schreiben das Jahr 2012, ist also ein paar Tage her, war es tatsächlich zu meiner eigenen großen Verwunderung so, es gab überhaupt keine deutschsprachige Biografie über Grace Kelly.
Mhm. Glaubt man kaum, ne?
Man glaubt es kaum, mhm. nein. Sondern nur französische und englische und amerikanische natürlich. Mhm. Einige davon wurden übersetzt, die meisten nicht ins Deutsche. Und dann hat mein Literaturagent, den ich dann irgendwann über die Jahre hatte, Verlage kontaktiert mit einem Exposé, das man schreibt. Und dann hat seinerzeit, 2012, ist Grace die Biografie erschienen, in Berlin der Aufbauverlag zugesagt. Und ich machte mich ans Werk. Und es war tatsächlich die erste deutschsprachige Biografie über Grace Kelly. Und unser Aufhänger damals war, sie ist ja am 14. September 1982 gestorben, dass wir seinerzeit mit dem Buch im August 2012 erschienen sind, zum 30. Todestag. Und zur großen Überraschung des Aufbauverlags und zu meiner noch viel, viel mehr, haben sich die Medien, wirklich Film, Funk, Fernsehen, auf dieses Buch gestürzt. Und ich habe Interviews nach Interviews nach Interviews gegeben und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Aber das Interesse damals, 30. Todestag 2012, war sehr, sehr groß. Yeah. Und seitdem hat das nicht mehr so ganz aufgehört. Es gibt das Buch als Taschenbuch. Ich habe inzwischen zwei weitere Bücher über Grace Kelly geschrieben. Und sie lässt mich aus vielen Gründen, ähnlich wie Alfred Hitchcock oder Romy Schneider, über die ich auch publiziert habe, nicht mehr los. Das klingt ein bisschen vielleicht spirituell, ist aber so gar nicht gemeint. Es ist tatsächlich so, dass diese auch toten Personen, über die man schreibt und in deren Leben man ja wirklich sehr, sehr tief sich hineinbegibt, dass die einen irgendwie begleiten. Ja. Und nach drei Büchern über Grace Kelly, muss ich wirklich sagen, sie begleitet mich irgendwie.
Also sie ist vielleicht jetzt auch bei uns, während wir mit ihr reden. Wer weiß, genau. Aber wir fangen mal ganz von vorne an, wo sie eigentlich herkommt. Sie ist in den USA geboren, am 12. November 1929. Und sie wächst in einem guten, ja, in einer guten Familie auf. Ich sag mal wohlhabend, ne? Ihr Vater ist wohlhabend. Die Mutter deutsch. Und da haben wir es auch gleich, ne? Heppenheim. Da sind die Wurzeln mütterlicherseits von Grace Kelly.
Also die Familie hat ja deutsch gesprochen. Ne? Margaret Maya aus Heppenheim an der Bergstraße. Die Mutter von Margaret Maya, also Grace Kellys Oma, Margareta Berg, deren Geburtshaus steht bis heute unverändert am Marktplatz in Heppenheim an der Bergstraße. Und es hängt am Haus eine Tafel. Hier lebte die Großmutter von Grace Kelly, nämlich Margareta Berg. Man kann das von außen besichtigen. Im Rathaus von Heppenheim hat sich die Familie ins Goldene Buch eingetragen. Fürst Albert von Monaco war 1999 da. Margaret Maya, Grace Kellys Mutter, war dort, hat das besichtigt alles. Und die Familie von Grace Kelly, das sind irische, deutsche Einwanderer, die sich in Philadelphia niedergelassen haben. Und in der Familie zu Hause, in Philadelphia, in der Henry Avenue, wurde Englisch bzw. Deutsch gesprochen.
Der Papa war ja Ire, ne? Und war eine Sprache, die einfach präsent war, ne?
Also im Haus, das, das haben mir Zeitzeugen, Zeitzeuginnen dann auch erzählt seinerzeit. Es war außerhalb des Hauses ab einer gewissen Zeit. Wir wissen, was gemeint ist. Ja. 30er, 40er Jahre war Deutschland nicht wohl gelitten. War es für die vier Kinder, Grace hatte ja drei Geschwister, einen Bruder, zwei Schwestern, war es außerhalb des Hauses, fast verboten, Deutsch zu sprechen, aber Grace Kelly, so wie auch ihre Kinder, hat Deutsch gesprochen.
Und das Verhältnis gerade so zu ihrem Vater, ich würde es mal als schwierig bezeichnen. Er war ja sehr sportlich, hat selbst bei den Olympischen Spielen teilgenommen, war Ruderer, hat sogar im Ersten Weltkrieg in Frankreich gekämpft. Also er war ein, ich sag's jetzt mal, harter Hund. Darf man es so sagen?
Salopp formuliert kann man das so sagen. Das war ein sehr großer, mächtiger, hochgewachsener Mann. Auf Fotos sieht er ein wenig furchteinflößend aus. Der stolzer Vater von vier Kindern war mit Margaret Maya, einer Sportlehrerin, einer disziplinierten Sportlehrerin, preußisch diszipliniert, war er verheiratet. Und das Kind, das am meisten unter diesem großen hochgewachsenen, mächtigen, starken Mann, der viel Wert auf Geld gelegt hat als Immobilienunternehmer. Das Kind, das am meisten unter ihm gelitten hat von den Vieren, war Grace.
Mhm. Weil sie war auch nicht so sportlich wie die anderen drei, ne? Also sie war eher diejenige, die so künstlerisch veranlagt war,
sie war die Filigrane, die Fragile. Sie kränkelte unentwegt, wenn es irgendwo im Haus, wenn genießt oder gehustet wurde, hat John B. Kelly automatisch gesagt, oh Gott, Grace ist schon wieder krank. Denn ihre Geschwister waren nicht so anfällig. Mhm. Und das Lieblingskind von John B. Kelly, gerufen Jack, war sowieso sein Sohn, Cal. Mhm. Und dann gab es eben noch dessen drei Schwestern. Und von diesen drei Schwestern war eben Grace die, mit der er überhaupt nichts anfangen konnte. Mhm. Grace war anfällig, filigran, fragil, klein, zerbrechlich. Mhm. Und ihre Schwächen, die zugleich ihre Stärken wurden im Verlaufe ihres Lebens, waren eben Musik, Kunst, Literatur, Theater und später auch Film. Mhm. Mit alledem konnte Vater Jack absolut nichts anfangen. Mhm.
Und sie hat ja eine tolle Karriere hingelegt, hat einen Oscar geholt, ja. Und trotzdem, Vater Jack ist sogar noch, ja, sag mal, abschätzig dem gegenüber. Man kann ja stolz sein, wenn die Tochter einen Oscar bekommt, aber er nicht, ne?
Nein, das ist, als sie den Oscar bekommen hat, 1955, 30. März, für A Country Girl, ein Mädchen vom Lande. Mhm. Wunderbarer Film, Schwarz-Weiß-Film mit William Holden und Bing Crosby. Sie ist ungeschminkt, man erkennt sie erst kaum. Sie ist wunderbar in diesem Film, herausragend. Mhm. Und ein Reporter fragt Jack Kelly angesichts der Oscarverleihung, wie fühlen Sie sich als Vater? Da ist man doch voller Stolz auf die Tochter. Wie wunderbar. Ja. Mhm. Und er sagt einfach nur, what the hell is an Oscar? Wenn, dann hätte ich meiner älteren Tochter Peggy viel mehr zugetraut.
Mhm. Also das ist schon echt, ich muss sagen, ein Schlag ins Gesicht. Aber nichtsdestotrotz, die hatten immer ein Verhältnis zueinander, ne? Also sie hat nie gebrochen mit ihrem Vater,
Sie hat nie gebrochen mit ihrem Vater, der 1960 starb an Krebs schlussendlich. Und das Tragische daran ist, dass er 1960, 4 Jahre nach der Hochzeit von Grace Kelly mit Fürst Rainier III. Von Monaco gestorben ist. Mhm. Das waren nur 4 Jahre. Mhm. Und es waren diese 4 Jahre, in denen, wenn man davon überhaupt sprechen kann, eine Annäherung zwischen Vater und Tochter stattgefunden hat. Vorher, ob sie 3 Filme mit Alfred Hitchcock gedreht hat, dazu muss man auch erstmal kommen, ob sie einen Oscar gewonnen hat, ob sie 42 Live-Fernsehspiele Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre gedreht hat, was eine absolute Pionierleistung ist.
Ja.
Ob sie am Theater in New York gestanden hat, zum Beispiel in August Strindbergs Der Vater, und da 70 Vorstellungen absolviert hat, all das hat Jack Kelly nicht beeindruckt.
Mhm. Und schließlich kommt dann Fürst Rainier ins Leben von Grace Kelly. Und man fragt sich ja immer, wenn man einsteigt in die Geschichte von Grace Kelly, warum hat sie Rainier denn eigentlich geheiratet? Da komme ich immer wieder daran zurück, ist es wegen des schlechten Verhältnisses zum Vater, ihm was beweisen zu müssen, kontinuierlich, also durch Leistung, so nach dem Motto, es ist ja eine Leistung, dann auch, ja, Fürstin zu werden oder ja, ein Fürstentum zu leiten. Und steckt das da mit drin?
Naja, das Skurrile an der Geschichte, wenn es denn was Skurriles gibt, ist, dass John B. Kelly gar nicht wusste, was Monaco ist und wo Monaco liegt. Mhm. Er dachte erst, es ist ein Staat in Afrika. Dann hat man ihn aufgeklärt. Aber es ist tatsächlich so, dass mit der Verlobung am 5. Januar 1956, wo sie da alle auf einer Bank sitzen, es gibt Fotos von ihnen, Margaret Meyer, John B. Kelly, Grace Kelly und last but not least Fürst Rainier von Monaco sitzen in der Henry Avenue im Hause Kelly, aufgereiht wie auf der Hühnerstange. Und Grace Kelly bekommt den Verlobungsring. Und man sieht auf diesen Fotos nicht nur den Stolz der Mutter, die immer stolz auf ihre Tochter war, aber man sieht in Jack Kellys Gesicht, sieht man, wie stolz er plötzlich auf seine Tochter Grace ist. Also etwas, was sie vorher seitens ihres Vaters noch nie erlebt hat. Und natürlich ist es so, dass wenn ich in eine Fürstenfamilie einheirate, wenn ich Fürstin eines Fürstentums werde, bin ich offenbar in den Augen eines Bauunternehmers, eines Immobilienhais, der seinerzeit auch versuchte, Bürgermeister von Philadelphia zu werden, daran aber gescheitert ist, bin ich in dessen Augen offenbar mehr wert.
Ja.
Und es ist allein schon furchtbar, das zu formulieren. Als wenn ich mit Alfred Hitchcock 3 Klassiker drehe und einen Oscar bekomme.
Ja.
Und das ist ein bisschen tragisch. Es ist sogar sehr tragisch, denn das Verhältnis von Grace zu ihrem Vater war immer ein schwieriges. Sie hat immer um Anerkennung gebuhlt, kann man so sagen. Sie hat Liebe gesucht, die sie, wenn überhaupt, nur von ihrer Mutter Margaret Meyer bekommen hat und von ihren nicht wenigen Liebhabern auch und Affären. Sie war ja kein Kind von Traurigkeit.
Ja.
Was aber auch wieder mit dem Vater natürlich zu tun hat. Ne? Wenn ich keine Liebe bekomme, wenn in mir ein Manko ist, eine Bedürftigkeit, dann suche ich mir das. Und sie hat vor der Ehe mit Fürst René von Monaco wahrlich viel gesucht und gefunden.
Ja, ja.
Die Liste ist lang.
Ja, und sie war ja, als sie Fürst René kennengelernt hat, 1955, da war sie ja in einer Beziehung.
Sie war in einer Beziehung
mit einem Franzosen, ne?
Jein, sie war in einer Beziehung mit dem russisch-französisch-amerikanischen Mode-Couturier Oleg Cassini. Die beiden waren verlobt. Und Oleg Cassini, das habe ich dann aus Quellen noch recherchieren können, war todsterbensunglücklich. Weil Grace Kelly war die Liebe seines Lebens und er dachte, das ist gegenseitig. Es gibt Fotos von den beiden, wie er sie begleitet auf die Premiere von Hitchcocks Fenster zum Hof. Sie sehen beide überglücklich aus. Und wenige Tage vor der Verlobung, die am 5. Januar 1955 stattfindet, wenige Tage vorher, noch im Januar, teilt sie ihm mit, dass sie sich von ihm trennt. Und es hat Oleg Cassini, der ein Leben lang darum getrauert hat, das Herz gebrochen.
Ja.
Er hat bis zu seinem Lebensende, er ist ja alt geworden, von Grace Kelly geschwärmt und erzählt noch von einer letzten Begegnung in Monaco. Und diese Frau hat ihn sehr, sehr, sehr beeindruckt und geprägt und einen nachhaltigen Eindruck bei ihm gelassen.
Und hat er?
Aber sie hat ihn verlassen.
Ja, und hat er denn danach noch geheiratet?
Nein.
Ja, dann war es wirklich die große Liebe. Und wir kommen jetzt zum Kennenlernen von Fürst Renier und Grace Kelly.
Ja.
Also sie ist in Europa und da lernen sie sich kennen und irgendwie auch lieben, ne?
Jein. Also sie lernen sich nicht einfach so kennen, sondern das Ganze ist ja ein arrangiertes Treffen von der Zeitschrift Paris Match und von dem Journalisten Pierre Galland. Der nebenbei verheiratet war mit der Hollywood-Schauspielerin Olivia de Havilland. Und alle sitzen zufällig im Train Bleu, im blauen Zug von Paris an die Côte d'Azur. Pierre Galland mit seiner Frau und Grace Kelly mit einer Freundin. Und sie reisen gemeinsam in den Süden, weil da die Filmfestspiele von Cannes stattfinden werden und Grace Kelly als amerikanische Vertreterin ihren Film The Country Girl vorstellt. Und Pierre Galland spricht sie an im Zug, da sein Chefredakteur gesagt hat, Grace Kelly wird auf den Filmfestspielen sein. Was wäre denn, wenn du, lieber Pierre, sie begleitest, zusammen im Auto und mit ihr nach Monaco fährst und wir Paris Match versuchen, mit dem Fürst Renier von Monaco im Palast ein Treffen zu arrangieren. Also das ist die Geschichte. Und dann fahren sie alle, es gibt mehrere Unfälle, man hat das Gefühl, es soll nicht sein.
Okay.
Fahren sie alle die Strecke von Cannes nach Monaco, die doppelt so lange dauert als sonst.
Wie mehrere Unfälle?
Es gibt Auffahrunfälle mit dem Wagen, in dem Pierre Galland und Grace Kelly sitzen. Vorher fällt die Elektrizität im Carlton Hotel aus. Grace Kelly kommt aus der Dusche mit nassen Haaren. Und das arrangierte Treffen in Monaco findet demnächst statt. Und sie steht mit nassen Haaren und es gibt keinen Föhn und nichts. Das improvisiert sie. Und dann fahren sie da alle gemeinsam zu viert mit einem Fotografen von Paris Match nach Monaco und kommen dort an und Fürst Renier ist nicht da, da er sich verspätet, noch einen anderen Termin hat und wartet. Und Grace Kelly, damals konnte man das, heute ist da im Traum nicht dran zu denken, Grace Kelly erkundet allein den Palast von Monaco. Fürst René kommt nach einer Dreiviertelstunde, sie begegnen sich und er fragt sie, ob sie den Palast sehen möchte. Und dann sagt sie, nein, ich habe ja schon alles gesehen, Ihre Hoheit. Ich habe ja schon alles gesehen, Sie sind ja verspätet, ich war pünktlich. Und das trotz zweier Ausfälle, Unfälle und keine Elektrizität. Also da setzt sie ihn eigentlich schon schachmatt. Und dann gehen sie, davon gibt es Fotos, doch durch den Innenhof mit der großen bekannten Marmortreppe. Er führt sie durch den Garten, durch den kleinen Zoo, den er hat. Beeindruckt sie dadurch seine wilden Tiere und den Umgang damit. Und das Ganze dauert genau 30 Minuten. Das alles, darüber muss man sich auch im Klaren sein, in Gegenwart des Paris-Match-Journalisten Pierre Galland und eines Fotografen, der das Minute für Minute fotografisch festhält. Deswegen gibt es davon so viele Fotos. Und dann fahren Grace Kelly und ihre Begleiter wieder zurück nach Cannes, wo sie den Auftritt mit ihrem neuen amerikanischen Film The Country Girl hat. Das Ganze ist also wirklich arrangiert.
Ja.
Sie wusste vorher überhaupt nichts davon. Bis zu ihrer Reise aus Paris an die Côte d'Azur runter in dem Train Bleu wusste sie gar nicht, dass sie Fürst Rainier von Monaco überhaupt begegnen wird. Es war keine Zufallsbegegnung, es war nicht beabsichtigt. Nee. Sie kannte ihn gar nicht.
Aber dann ging es los. Zwischen dem Treffen im Mai 55 und bis Dezember 55, als Rainier dann nach Amerika reist, haben sie sich viele Briefe geschrieben, weil Fürst Rainier soll ein großer und leidenschaftlicher Briefschreiber gewesen sein. Ne?
Ja,
und
sie auch. Sie auch. Also sie hat ja bis zu seinem Tod Alfred Hitchcock ständig Briefe geschrieben und Alfred Hitchcock ihr haben sich ein Leben lang begleitet bis zu seinem Tod 1980. Sie war eine große, große Briefeschreiberin mit ihrer großen, sehr rundlichen, mädchenhaften Schrift. Ich habe solche Briefe in Händen gehalten. Man hat das Gefühl, ein Mädchen hat sie geschrieben, was die schöne Handschrift angeht, nicht der Inhalt. Der Inhalt war bei ihr immer sehr sophisticated, sehr intellektuell, sehr anspruchsvoll. Sie haben sich Briefe geschrieben, weil sie sich zwischen dem 6. Mai 55 und Weihnachten 55, also wir schreiben sieben Monate an der Zahl, kein einziges Mal gesehen haben, sondern nur Telegramme und Briefe.
Aber das ist ja dann auch interessant, dass er dann an Weihnachten aufschlägt in Philadelphia. Ja, dann Weihnachten quasi mit der Familie verbringt und der Vater, Jack, ihn richtig gut findet, aber wahrscheinlich, ich unterstelle es jetzt mal, weil er, obwohl er was wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ich weiß nicht, wann das aufgeklärt wurde, dass er dann wusste, wer er eigentlich wirklich ist, was es bedeutet, dann so integriert wird in die Familie. Ne?
Das ist dann zu dem Zeitpunkt schon so, dass Jack Kelly aufgeklärt ist, wer das ist. Und vielleicht sein Glück gar nicht fassen kann, dass da die Royals in der Henry Avenue kommen. Und dieses Weihnachten wird verbracht und im Januar wird eben die Verlobung weltweit bekannt gegeben. 5. Januar 56. Und die Presse ist, wie es der Zufall so will, eingeladen in die Henry Avenue. Das Fernsehen ist dabei, Fotografen sind dabei und Printpresse ist dabei. Und man muss wirklich nochmal kurz rekapitulieren. Grace und Rainier haben sich bis dato ein einziges Mal 30 Minuten unter Beobachtung eines Fotografen und eines Reporters gesehen.
Also haben dann auch diese Briefe viel ausgemacht, dass dann dadurch irgendwie eine, ich sag mal, Verliebtheit, eine Zuneigung entstehen konnte?
Es muss ist sicher, ja so sein. Es ist sicherlich tatsächlich auf Basis dieser Briefe. Aber es gibt einen Satz, diese Ehe war ja sehr schwierig und problematisch von Beginn an. Es gibt einen Satz von Grace Kelly, der mir auch immer haften geblieben ist, den sie später einmal sagte in Bezug auf ihren Ehemann Fürst Rainier, mit dem sie ja keine Interessen teilte, weil Fürst Rainier teilte exakt die Interessen von Jack B. Kelly. Sport, Geld, Autos, nichts davon hat Grace interessiert. Und Rainier wiederum hat sich nicht für Literatur, Kunst, Film, Fernsehen, Theater interessiert. Und dieser Satz von Grace ist in Bezug auf Fürst Rainier, I learned how to love him über die Jahre. Und das ist eigentlich auch schon das Schwierige daran. Sie heiratet ihn dann am 18., 19. April 56, erst standesamtlich, dann kirchlich, in Monaco nach der langen Überfahrt über den Atlantik auf der Constitution, wo auch Pudel Oliver dabei ist.
Genau, und Freunde. Verwandtschaft und so, ne?
Und es ist, wenn man sich die Fotos ansieht und auch die dokumentarischen Aufnahmen der Hochzeit, man sieht niemanden lächeln, man sieht niemanden lachen. Ich habe Grace Kelly vorher und nachher auf Aufnahmen und Fotografien nie so ernst, geradezu versteinert gesehen, wie an den beiden Hochzeitstagen im April 56.
Und eine Kollegin soll gesagt haben, Fürstin zu werden sei die größte Rolle ihres Lebens gewesen.
Ja, das haben danach auch ihre Schwestern und auch Freunde gesagt. Nicht zuletzt Alfred Hitchcock, der meinte, jetzt tritt sie die größte Rolle ihres Lebens an. Mal sehen, ob sie meistern wird. Weil es ist keine Leinwand mehr. Ja. Es ist das echte, wahre Leben. Und man befindet sich in einem goldenen Käfig, in a golden cage. Und alle können von außen reinsehen. Man wird bewacht, überwacht, es ist transparent.
Ja.
Und das kannte sie vorher nicht. Sie ist zwar in Hollywood durchaus dem einen oder anderen Paparazzi begegnet, aber in dem Ausmaß, wie das später in ihrem zweiten Leben in Monaco der Fall war, das kannte sie überhaupt nicht. Da sie ein sehr scheuer, schüchterner, bescheidener, zurückgezogener Mensch war, ähnlich hat sie in Amerika auch gelebt. Sie hat ja bewusst in New York gelebt und nicht in Hollywood. Ist nach Drehschluss immer zurück in ihre Wohnung nach New York und hat ein sehr, für ihre Verhältnisse oder für Hollywoods Verhältnisse, ein sehr unauffälliges, bescheidenes, zurückgezogenes Leben gelebt. Und dann plötzlich wird sie ab 1956 geradezu der Welt ausgestellt.
Ja.
Viel mehr, als das zu Hollywood-Zeiten der Fall war.
Und da hören wir kurz mal rein, und zwar am 19.04.1956.
Régnier, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, voulez-vous prendre pour légitime épouse Grâce Patricia ici présente, selon le rite de notre mère la Sainte Église.
Oui, monsieur.
Grâce Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier Louis Henri Maxence Bertrand ici présent, selon le rite de notre mère la Sainte Église. Ego conjungum vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Also man hört ja kaum, dass das Ja oder ich will oder gar nichts, also gut, ich meine...
Man hört einen Hauch.
Aber ein ganz, ganz, da muss man mal ganz genau zuhören. Und, und die Kameras waren da, das Hochzeitskleid war von MGM gesponsert.
MGM hat ja mitgedreht.
Ja, Wahnsinn. Ja. Und überall die Kameras und es war das erste, eine Hochzeit, die so, oder eine royale Hochzeit, die so gedreht wurde. Und es wurde dann im Kino auch gezeigt, ne? Das muss man sich mal vorstellen.
Es wurde ein Kino Dokumentarfilm.
Wahnsinn, ja.
Ja, ja. Und es ist bis dato, mit Ausnahme der Hochzeit von Queen Elizabeth und Prinz Philip, ist es die sogenannte Jahrhunderthochzeit. Es war die größte inszenierte Hochzeit des 20. Jahrhunderts, die auch später erst von Lady Di und Prinz Charles getoppt wurde, 25 Jahre später, 1981 in London. Aber zu diesem Zeitpunkt und auch viele Jahre später die größte Hochzeit des letzten Jahrhunderts. Und Grace Kelly ist dem völlig schutzlos ausgeliefert, sagt kaum etwas, sitzt und steht da mit versteinertem Gesicht.
Ja, so man sieht das auch, ne, dass sie unheimlich angespannt ist. Auch als sie zusammen beten, hat sie die Hände gar nicht irgendwie zusammen, sondern eine Hand ist in der Herz-Magen-Gegend. Ne?
Ja.
Also man merkt, wie aufgeregt und also auch, ich sag's mal salopp, sie auch fertig gemacht hat, ne?
Ja, sie wusste, glaube ich, nicht, was auf sie zukam. Sie dachte ja auch, und das war einer ihrer größten Irrtümer, und das hat sie bitter bereut, sie dachte ja, dass wenn sie Fürstin von Monaco ist, sie weiter drehen kann.
Ja, ja.
Sie hatte ja Vereinbarungen, unter anderem mit Alfred Hitchcock Marnie zu drehen. War vorgesehen neben Cary Grant für die weibliche Hauptrolle in Der unsichtbare Dritte. Das mussten sich Grace Kelly und Alfred Hitchcock alles abschminken. Und sie wird im Laufe der Jahre sich dessen erst bewusst, ich werde nie wieder in meinem Leben vor einer Kamera, vor einer Leinwandkamera stehen.
Ja, ja.
Nie wieder.
Genau, nie wieder. Ja,
und wenn meine Freunde aus Hollywood nicht hierher kommen und mich besuchen, und das kamen, sie kamen ja alle, Frank Sinatra, Cosby, Cary Grant, wie sie alle heißen, David Niven, dann würde ich sie auch nicht wiedersehen, weil so oft werde ich nach Hollywood nicht mehr kommen. Es war so ein Bewusstseinsprozess, der sich in ihr vollzogen hat, der erst nach der Hochzeit überhaupt einsetzte. Sie wusste vorher nicht, auch auf der Überfahrt nicht, was da eigentlich auf sie zukommt. Mhm. Also sie ist da mit einer gewissen
Naivität
ja. und Unwissenheit und auch Unvorbereitetheit reingegangen, die frappierend ist.
Ja.
Grace Kelly konnte ja bis dato nicht wirklich Französisch sprechen. Mhm. Sie konnte es schreiben, sie konnte es verstehen, weil sie es in Philadelphia auf der Schule gelernt hat natürlich.
Ja, ja.
Sie sprach Deutsch, Englisch und Französisch. Mhm. Aber sie konnte es in Monaco nicht wirklich sprechen. Sie hat sich auch nicht getraut, weil sie Angst hatte.
Um vor der Fehler zu machen, ne?
Und die Monegassen haben sie jahrelang erst einmal nicht angenommen.
Mhm.
Und man hat sie im Palast seitens des Protokolls überhaupt nicht ernst genommen. Also und das ist natürlich für eine Frau, sie wird in diesem Jahr 26, ist das ganz schwierig.
Natürlich. Aber interessant, in dem letzten Spielfilm, in dem sie zu sehen ist, die oberen 10.000, und da trägt sie ja ihren Verlobungsring, ne?
Ja,
von
genau.
Cartier und zeigt ihn auch und ist so ganz stolz. Also wenn man sich den Film jetzt nochmal anschauen sollte, mal drauf
Die oberen 10.000, High Society, ein schöner Film, ein Musikfilm.
Toll.
Toller Film.
Absolut. Auch die Musik ist toll. Also,
und sie singt. Das ist das einzige Mal, dass sie singt, zusammen mit Bing Crosby. Ein wunderbares Lied, True Love.
True Love.
Und ist sehr unsicher darüber und ganz stolz, als genau dieser Song später die goldene Schallplatte bekommen.
Ja, das stimmt.
Und sie, typisch Grace Kelly, sagt sie dann später, ja, ich habe da ja überhaupt nichts für getan, das ist ja alles Bing Crosby.
Aber die Bescheidenheit kommt da wieder raus.
Ja,
ne? Und relativ schnell ist sie schwanger. 1957 kommt Caroline auf die Welt.
Im Januar,
genau. Dann im März 1958, also 15 Monate später, dann Albert. Und am 1.2.65 eine Nachzüglerin, Stephanie. Und zwischendrin hatte sie ja auch einige Fehlgeburten.
Drei.
Und jetzt hat sie drei Kinder und kümmert sich ja auch sehr um sie und möchte, dass sie gut aufwachsen. Also ich meine, gut, das ist auch ein neuer Sinn für sie, ne? Mutter zu sein, weil sie ja leider nicht mehr drehen kann, ne? Oder auf eine Leinwand zurückkehren kann, oder?
Mhm. Also vorerst nicht. Sie wird später drehen in den 70er Jahren. Sie wird auch Vorträge halten. Sie
wird aber eher so ein bisschen
Gesichte
kleiner,
vortragen.
Ne?
Das macht sie später in den 70er Jahren. Mhm. Aber hier in den 60ern, in denen wir sozusagen gerade sind, wird sie dreimal Mutter. Das heißt späte 50er, Mitte der 60er.
Ja.
Und kümmert sich geradezu aufopfernd um ihre drei Kinder, ist auch pflichtbewusste Fürstin und Ehefrau von Fürst René von Monaco und Freundinnen, mit denen ich sprechen konnte, die mit Grace jahrzehntelang befreundet waren, sagten, das ist eben die Rolle, in die sie dann hineingefunden hat. Weil die Rolle der Fürstin lag ihr natürlich gar nicht so.
Mhm.
Das war nichts, was ihr wirklich innerlich, emotional, seelisch entsprochen hat. Aber das Muttersein, das hat ihr sehr entsprochen, dass sich überhaupt immer wieder um andere kümmern. Das haben mir viele Zeitzeugen in Monaco auch erzählt, dass diese Fürstin dann später, als sie wirklich Tritt gefasst hat und sicher war, dass sie sich aufopfernd um Menschen gekümmert hat und die Person, die sie immer ganz hinten angestellt hatten, das war bis zu ihrem Lebensende
sie
so,
selbst, ne?
war sie selbst. Mhm. Sie hat sich nie um sich selbst gekümmert, sie hat nie an sich selbst gedacht. Ihre eigenen Bedürfnisse galten nichts, weil das waren ja ihre eigenen.
Mhm.
Also man muss sich immer vergegenwärtigen, über wen man hier spricht, ne? Grace Kelly.
Ja, klar, logisch.
Es deckt sich mit dem Bild, das man von ihr hat, vielleicht nicht so. Es war eine Frau, die nicht an sich selbst dachte und die immer ausschließlich durchgehend für andere da war.
Mhm.
Und als Mutter ist das natürlich naheliegend.
Naja,
wer ihr besonders nahe stand von diesen dreien, ist der Zweitgeborene.
Also Albert, ne?
Fürst Albert, der natürlich insofern der wichtigste war und ist, als dass Thronfolger von Renier wurde.
Mhm.
Und eben nicht die erstgeborene Caroline. Und von der Emotionalität und überhaupt Veranlagung her ist Fürst Albert eigentlich derjenige welche gewesen, der all die Jahre über seiner Mutter am nächsten stand.
Mm-hmm. Und zum Thema nochmal ganz kurz Wohltätigkeit. Sie hat ja sehr, sehr viel auch gemacht, ne? Also für viele Menschen in Monaco, ne?
Naja, sie wurde zum einen Präsidentin des Croix Rouge, des Roten Kreuzes in Monaco.
Mm-hmm. Ne?
Sie hat viele Institutionen überhaupt erst gegründet. Also das, was es in Monaco heute gibt, nicht nur das Gesellschaftliche und Jet Set und Glamour und Glitter kam ja mit dieser Hollywood-Ikone rüber.
Mm-hmm.
Vorher rollten sich ja die Tapeten im Palast, im Spielcasino runter.
Ja,
Also Monaco war verschuldet vor der Ehe mit Grace Kelly und war so ein bisschen ein Landstrich für schattige Gestalten. Aber das Karitative lag ihr natürlich besonders am Herzen. Also sie hat alle möglichen Institutionen gegründet. Sie ist in die Kindergärten gegangen, sie ist in die Heime gegangen.
Krankenhäuser.
Sie ist in Krankenhäuser, sie ist auf die Straße gegangen. Sie hat sich ihr Leben lang karitativ und sozial massivst engagiert.
Und sie hat auch so Projekte verfolgt, wie zum Beispiel das Théâtre des Boîtes, wo sie diese Renovierung auch begleitet hat. Ne?
Und das Théâtre de la Princesse Grâce ist ja erst von ihr gegründet worden überhaupt. Konnte das damals auch besuchen. Und da sind dann natürlich große Schauspieler und Schauspielerinnen aufgetreten. Es wurden Ballett wurde veranstaltet, Musicals. Das alles gab es in dem Ausmaß vor ihrer Zeit nicht.
Also das Théâtre des Boîtes, das ist dann quasi, beziehungsweise das Théâtre Princesse Grâce ist sozusagen da dieses Theater gewesen.
Das wurde umbenannt, aber von ihr, also so wie es heute dort steht, ist es völlig unverändert. Ich konnte noch mit dem Theaterdirektor sprechen, der Grace kannte und der das mit ihr eingeweiht hat. So wie es da jetzt heute steht, ist es das von ihr gegründete oder neu etablierte Theater.
Und Sie haben ja mit vielen gesprochen, unter anderem auch mit der Pressechefin, ne? Und kam dann auch Grace Kelly näher, ne?
Naja, das ist die inzwischen längst verstorbene, große, man kann ihre Bedeutung gar nicht groß genug einschätzen, Nadia Lacoste, die ich in Paris in ihrer Apartmentwohnung besuchen konnte, seitlich der Champs-Élysées. Nachbarin war eine gewisse Marlene Dietrich. Und Nadia Lacoste, die dann, da sie dreisprachig war, auch ständig in allen dreien Sprachen mit mir geredet hatte, was eine Herausforderung war, hat jahrzehntelang schon vor Grace Kellys Antritt die Pressestelle geleitet, die auch damals neu eingerichtet wurde, hat wirklich bis ans Ende ihrer Tage dem Fürstentum ihre Treue gehalten. Und es gibt wohl wenige Menschen außer ihren drei Kindern, die Grace Kelly so gut kannten und ihr so nahe standen wie Nadia Lacoste. Und die hat mir tatsächlich sehr viel erzählt. Da gab es durchaus Momente, in denen mir die Tränen kamen. Und das war eine Frau, die Grace Kelly, glaube ich, in- und auswendig kannte, sofern man das überhaupt von einem anderen Menschen behaupten kann. Und die natürlich dann auch 1982 die Todesnachricht verbreiten musste, publik machen musste. Die Jahre vorher Grace publizistisch begleitet hat und im Grunde eine Schlüsselfunktion im Fürstentum von Monaco gespielt hat, solange sie Pressechefin war.
Aber interessanterweise 1962, als die Geschichte aufkommt mit Marnie, ne, dass Grace Kelly die Hauptrolle ja spielen soll und auch Grace Kelly zusagt und dann auch das Fürstentum ja auch sagt, ja, im März 62 geben sie da einfach diese Pressemitteilung raus, dass sie wieder zurückkehrt auf die Leinwand. Ne? War das ein bisschen voreilig? War das auch?
Das stammt aber nicht von Nadia Lacoste. Sie war in Urlaub. Wir haben da ausführlich drüber geredet. Sie war in Urlaub mit ihrem Mann und hört das zu ihrem Entsetzen, denn es war natürlich vollkommen unvorstellbar. Sondern es hat eine Aushilfe publik gemacht, während der Ferien, in denen Nadia Lacoste war. Und man muss aber dazu sagen, dass es einen Briefwechsel gibt, der auch in meinem Buch abgebildet ist. Und ich konnte diese Briefe, das war also eine Sternstunde, in Händen halten. Die Originale von Alfred Hitchcock an Grace Kelly und von Grace Kelly an ihn, dass sie ihm zusagt, weil sie das unbedingt machen möchte. Ja. Sie möchte nach The Birds, nach Die Vögel, Marnie spielen, die Hauptrolle, später dann mit Tippi Hedren besetzt, an der Seite von Sean Connery, James Bond. Und dann muss sie ihm später wieder absagen, Hitchcock, und zwar gegen ihren eigenen Willen letzten Endes. Denn Fürst Renier möchte das nicht, die Monegassen möchten das nicht, unsere Fürstin wieder auf der Leinwand. Ja. Dazu muss man sagen, dass diese Hitchcock-Heldin Marnie eine Kleptomanin ist, also eine notorische Diebin. Und der Film durchaus ja ein sehr anspruchsvoller Film ist, mit schwierigen Szenen auch, die sie als Fürstin nie hätte spielen dürfen. Und parallel verläuft in diesem wirklich schicksalshaften Jahr 1962 eben die Drohung auch von Charles de Gaulle gegen Fürst Renier von Monaco, sich jetzt endlich doch Monaco ganz einzuverleiben. wenn nicht endlich Fürst Rainier was mit den Steuern macht. Das geht so weit im Oktober, ne, also 11. Oktober schreiben wir, dass Charles de Gaulle tatsächlich Grenzpolizisten, Zollbeamte, Soldaten an die Grenze schickt, die dann da stehen und das Fürstentum, das kleine, das ja nicht größer ist als der Central Park in New York, eingrenzen lässt. Umzingeln lässt und dann gelingt es Fürst Rainier, wie das später noch mehrmals der Fall sein wird, Charles de Gaulle zu überzeugen und einen neuen Vertrag mit ihm abzuschließen. Und es werden jetzt dann auch Steuern für Franzosen in Monaco erhoben, aber eben weiterhin nicht für die gebürtige anderen. Monegassen. Dann war die Sache vom Tisch, Charles de Gaulle war beruhigt. Wer eine große Rolle darin spielt, ist Grace Kelly, die bei einigen der Treffen mit Charles de Gaulle dabei war. Und sie muss auch vor diesem Hintergrund eben Alfred Hitchcock den Brief schreiben, es bricht mir das Herz, das schreibt sie tatsächlich, my dear Hitch, ich muss Marnie absagen, auch wenn ich das gerne hätte spielen wollen, aber es geht nicht. Ich muss für Monaco da sein, ich muss meinem Mann den Rücken frei halten, ich muss für die Monegassen da sein und wir haben hier gerade politische Auseinandersetzungen. Und es bricht sowohl ihr, Grace, als auch Alfred Hitchcock das Herz, weil das war wirklich eine symbiotische, künstlerische Arbeitsbeziehung zwischen den beiden über viele Jahre. Und es heißt, dass sie sich danach, nach diesem Brief an Hitch, erst einmal eine Woche lang eingeschlossen hat und wirklich auch schwer, sagen wir mal, melancholisch bis deprimiert gewesen sein soll. Also ein schwieriges Jahr für sie.
Und es heißt auch, sie hatte wohl auch Schlafstörungen, ne? Dass sie auch vielleicht einen Nervenzusammenbruch kriegt. Also es war sehr, sehr einschneidend für sie, ne?
Naja, Alfred Hitchcock war ihr künstlerischer Mentor. Das ist der wichtigste Künstler in ihrem Leben. Der hat sie immer protegiert, immer die Hand schützend über sie gehalten. Und sie hatten eben, wie gesagt, mehrere Filme miteinander in Planung. Unter anderem Marnie, das ist ja nicht der einzige. Und sie realisiert in diesem Moment, in dem sie diesen Brief schreibt, in dem sie ihrem Mann den Rücken frei hält, und in dem Charles de Gaulle Grenzpolizisten und Zollbeamte aufführen lässt, realisiert sie, es ist vorbei. Es ist für mich und Alfred Hitchcock und Hollywood, es ist für immer endgültig bis ans Ende meiner Tage vorbei. Es ist dieses Jahr, in dem sie sich darüber bewusst wird. Und von daher ist 1962 ein ganz einschneidendes Jahr in ihrer Biografie.
Und sogar der Papst hat einen Brief geschrieben nach Monaco, ne? Aufgefordert, dass sie eben den Film nicht machen soll.
Also so weit geht es, das muss man sich kurz vergegenwärtigen, ne? Dass der damalige Papst wirklich der Vatikan ein offizielles Schreiben schickt, wie das ja so oft der Fall ist im Zusammenhang mit Monaco, da Monaco römisch-katholisch ist, unter dem Schutz des Vatikans steht. Und so auch da, bitte keinen Hitchcock-Film drehen. Das ist also heute fast eine schlechte Anekdote. Damals war es Realität und es hat Grace Kelly das Herz gebrochen.
Ja gut, und dann musste sie sich halt eben in andere Projekte stürzen und andere Dinge machen. Unter anderem was interessant ist, dass sie sich den Trockenblumen gewidmet hat. Die Science von Trockenblumen, das hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Sie ist nach Japan sogar gereist, hat diese Ikebana-Techniken gelernt und sie hat auch Tapeten und Wäsche entworfen mit Blumenmuster. Wo kam denn diese Leidenschaft? Ja klar, sie haben ja schon gesagt, sie war sehr naturverbunden, aber war das so eher eine Flucht oder war das eine tiefe Leidenschaft? Oder
naja, sie hat dann sogar noch ein Buch veröffentlicht, My Book of Flowers. Ich habe da zum Glück so eine Erstausgabe zu Hause im Regal stehen.
Und wie ist das?
Ja, naja, da sind tatsächlich gedruckte Flowers abgebildet und Muster und Stoffe. Und sie hat das mit Gwen Robbins, ihrer allerersten Biografin, zusammen gemacht. Und in sowas hat sie sich fast, hätte ich jetzt gesagt, geflüchtet. Denn was soll ich als Fürstin, als dreifache Mutter auch sonst machen? Zumal die Kinder irgendwann im Verlauf der Zeit ja mehr und mehr flügge wurden. Was mache ich dann mit all der Zeit? Sie ist eine Zeit lang im Präsidium der 20th Century Fox. Ja, sie macht tausend Sachen, die aber, wenn man das so nennen will, im Vergleich zu dem, was sie vor dieser Ehe gemacht hat in den Staaten, letztendlich trivial und banal sind. Immerhin das Erwähnenswerteste ist, dass sie dann in den späten 70er Jahren auf Lesereise geht und eben Walt Whitman zitiert, Shakespeare zitiert, die großen britischen Dichter und Denker zitiert und damit durch Europa tingelt, ganz viel in England ist, in Irland, in Schottland, auch mal nach Philadelphia reist, dort einen Auftritt hat, wo ihre Familie sie besuchen kommt, also die Kellys. Und mit solchen Dingen beschäftigt sie sich. Sie dreht kleine
so Filme. Rearranged Filme. War das irgendwie mit...
Rearranged, ja. Sie spricht ein Vorwort für einen Dokumentarfilm, The Children of Theatre Street. Solche Dinge macht sie. Aber das ist erst in den 70er Jahren, also ein großer Sprung jetzt, nach 1962. Und das ist aber letzten Endes fast das Einzige, was sie neben ihrem Fürstinnendasein macht. Weil letzten Endes ihr doch Grenzen aufgezeigt
werden. Ja, total. Und Herr Wüthra, wie ist denn das eigentlich? Also sie hieß ja vorher Grace Kelly und heißt dann Grazia Patrizia. Wie ist sie denn damit umgegangen? Also natürlich für ihre Freunde war sie wahrscheinlich immer noch die Grace, ne?
Sie war immer Grace.
Ja, aber
auch für ihre Kinder, ja, und, für ihre Freunde.
Und wie war das denn? Also wie wichtig oder für sie oder der offizielle Name?
Das war ihr zweiter Name. Sie heißt ja Grace Patricia Kelly. Ja. Das war ihr zweiter Taufname. Und man nennt sie dann eben auch hier Grazia Patrizia. Mhm. Ich persönlich kann damit gar nichts anfangen. Mhm. Ich muss mich immer fragen, wer ist denn gemeint? Weil für mich ist sie Grace. Und sie hat sich selbst auch immer nur Grace genannt. Mhm. Also selbst in ihren letzten Interviews, wenn sie dann kurz über ihre Kinder erzählt oder Freunde oder wie sie gerufen wird, sie sagt immer nur Grace. Mhm.
Und für die Monegassen, wie war das? War sie da die Grazia Patrizia oder war sie auch die Grace Kelly?
Naja, für die Monegassen ist es dann schon, dass es so, dass es Notre Altesse ist, also unsere Hoheit ist. Ne? Also wenn man da in die Geschäfte gegangen ist, und sich erkundigt hat, dann war es Notre Altesse. Oder eben Our Serene Highness. Da war das nicht einfach nur die Grace. Aber im familiären Umfeld, auch Freunde, die sie ihr Leben lang begleitet haben bis zu ihrem Tod, das war einfach nur Grace. Sie hat Briefe auch an Hitchcock, wie sie alle heißen, ja, an Cary Grant, nur mit Grace unterschrieben. Natürlich. Und Grazia Patrizia, gut, das ist natürlich auch so dieser eingedeutschte, royale Rufname, wenn wir so wollen. So hat sie sich selbst nie genannt.
Und Grace Kelly hat auch privat sehr viel gefilmt, ne? Und also auch schon, was auch ihr Vater schon gemacht hat, weil es gibt ja wahnsinnig viele Aufnahmen auch von ihr als kleines Kind, ne? Als kleines Mädchen. Was sehr schön ist, das anzusehen, dass es sowas irgendwie damals schon gab und so festgehalten wurde.
Das waren immer diese ganz kleinen, tragbaren Kameras, diese Handkameras. Und wenn sie schon nicht mehr in Hollywood filmen konnte, filmte sie privat eben ihre Familie. Es gibt herrliche Sequenzen mit Peter Sellers, David Niven, Cary Grant, Frank Sinatra, wie sie im Pool oben auf dem Berg Roc Argel sind. Oder Maskenbälle, die sie regelmäßig gerne veranstaltet hat. Die ganzen Freunde und Schauspieler aus Hollywood kamen, haben sich verkleidet. Grace hat sich auch verkleidet und hielt aber die Kamera. Ab und zu hat zum Glück auch Fürst Renier mal die Kamera gehalten.
Dass man mal sie sehen
konnte. Und
dann
sieht man auch sie. Und auch ihren Umgang mit den Kindern. Und das ist wirklich wie so ein, wenn man so will, kann man das Home-Movies nennen. Und das zieht sich wirklich bis zu ihrem Tod durch die Jahrzehnte und ist natürlich archiviert im Palast von Monaco. Ich konnte die zum Glück damals alle sehen. Und das sind wunderbare Aufnahmen, das sind eigentlich Zeitdokumente, weil es mehrere Jahrzehnte Grace Kelly festhält und dokumentiert und eigentlich sie auch visuell, biografisch eigentlich zeigt. Man sieht die Mode, die Kleidung. Man sieht ein bisschen die Gesellschaft von damals und wie sich das auch schleichend, sukzessive, latent verändert. Also diese Home-Movies, sie hat das geliebt. Und das hat sie natürlich aus Philadelphia quasi mitgenommen. Und aus Ocean City. Sie waren ja ganz oft früher die Kellys, als sie noch in Philadelphia leben, in Ocean City.
Immer am Meer, ne?
Am Meer. Da gibt es auch viele Aufnahmen, auch mit ihr als Mädchen schon. Auch sehr vertraute Aufnahmen mit den Eltern. Und das ist alles zum Glück überwiegend erhalten geblieben. Ah,
sehr gut. Und wann waren Sie da drin? Wann haben Sie sich das angeschaut?
Ich war im Archiv. Ich habe das.
Und wann? Nee, und wann war das?
Ach, wann? Das war damals zu den Recherchen, zu dem ersten meiner drei Grace Kelly-Bücher, 2010, 2011, 2012. Nachdem ich bei Nadia Lacoste war in Paris, hielt ich mich noch eine Zeit lang dort auf, war vorher in Monaco und dann plötzlich klingelten mein Handy und ein Festnetzapparat. Ich habe E-Mails bekommen. dass der Palast mich einlädt nach Monaco und ins Archiv und auch zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Fürst Albert. Dass ich mir damals, nachdem ich 7 Monate an die Tore des Palastes geklopft habe, schon abgeschminkt hatte.
Ja, klar.
Das alles habe ich Nadja Lacoste zu verdanken. Mhm. Also ohne sie, weil man kommt in diesen Palast nicht rein. Mhm. Und über wen er schon mal gleich gar nicht spricht, Fürst Albert, das ist seine Mutter.
Auch in ihrem Buch, da ist ja auch das Gespräch drin, ne? Mit ihm.
Ja.
Und da ist er ja auch, also sehr, sehr offen. Das haben Sie auf Deutsch geführt, ne?
Nein. Wir haben das, ich habe mich auf Französisch vorbereitet, weil Französisch ist die protokollarische Sprache am Hof. Und dann bin ich kalt erwischt worden. Das hat aber sehr viel mit Albert zu tun. Er wolle mit mir amerikanisch sprechen.
Okay.
Und alle meine Fragen waren auf Französisch vorbereitet. Weil sein Deutsch ist doch ein sehr gebrochenes. Mhm. Also er versteht einen vielleicht, aber er spricht es selbst eigentlich nicht mehr. Längst nicht so fließend wie Caroline, die ja siebensprachig ist. Der Hintergrund ist aber, das ging mir später erst auf, Englisch ist seine buchstäblich Muttersprache.
Ja.
Er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter Grace. Mhm. Er hatte ein sehr schlechtes, schwieriges, problematisches Verhältnis zu seinem Vater. Mhm. Mit seinem Vater musste er immer Französisch sprechen. Mhm. Und im Französischen stottert er. Also Fürst Albert ist ja ein Stotterer.
Ja.
Und er ist nur im Amerikanischen, der Sprache seiner Mutter Grace, sicher. Mhm. Und so haben wir unser Gespräch auf Englisch oder Amerikanisch führen müssen. Mhm. Er hat einen sehr starken amerikanischen Akzent, wie ich fand. Mhm. Ja, und vorher hat Nadja Lacoste eben alle Türe und Tore geöffnet.
Super. Mhm. Das ist natürlich toll.
Das ist eine Sternstunde. Das ist
natürlich
ein Segen für einen selbst. Vor allem von diesen dreien, wir haben vorhin ja kurz schon darüber gesprochen, ist Fürst Albert der als Sohn derjenige, der seiner Mutter am nächsten stand. Die Töchter waren vielleicht eher ihrem Vater etwas näher.
Ja.
Aber dadurch, dass er eben auch der jetzige Regent ist, und das war er schon, als ich bei ihm war, in seinem Arbeitszimmer, war er natürlich für mich von der Familie die wichtigste Person.
Natürlich. Ja.
Er war auch derjenige, der sich von den drei Kindern am meisten für ihre Hollywood-Karriere interessiert hat und seiner Mutter Löcher in den Bauch gefragt hat. Wie war das denn mit Hitchcock? Und sie dann ihm immer sagte, wart noch eine Woche, Hitch kommt uns besuchen mit seiner Frau Alma. Dann kannst du Hitch selbst fragen. Und Albert hat sie alle noch kennengelernt. James Stewart, Cary Grant, wie sie alle heißen. Und wir haben viel darüber geredet. Was mich sehr beeindruckt hat und mich nachhaltig wirklich beschäftigt hat, ist, dass er sehr ernst wird, wenn er über seine Mutter redet.
Ja.
Und dass ich ihm seine Trauer um seine früh verstorbene Mutter sehr schnell angemerkt habe.
Mhm.
Also es hieß vorher vom Protokoll, bitte keine Fragen zum Tod von Grace Kelly, beziehungsweise von Princesse Grace.
Ja.
Und wir kamen dann aber doch immer wieder so dahin, wie das heute ohne sie ist.
Ja, ja.
Und wie das mit den drei Kindern ist, ohne ihre Mutter. Mhm. Und es gab so einen Moment, da hatte er wirklich auch feuchte Augen. Und das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich war zwischenzeitlich für ein neues Buch über Grace Kelly wieder im Palast. Er vermisst seine Mutter.
Ja.
Und da ich meine Wiesbadener Mutter im selben Alter verloren habe, das habe ich ihm vorher kurz erzählt, saßen da sozusagen zwei Söhne, die wissen, wie das ist, wenn ihre Mutter mit 52 stirbt. Und das spürt ein Gesprächspartner.
Ja, natürlich, klar.
Und er hat sich dann so geöffnet, ich war selbst verblüfft. Also nicht alles steht eins zu eins in dem Buch. Einige Dinge lässt man dann weg. Aber die Wertschätzung vor seiner Mutter, der Respekt ist enorm. Und er versucht ja mit allem Möglichen, mit der Foundation Grace Kelly, mit Ausstellungen, die ich dann auch damals besucht habe, die ist um die Welt getourt, eine große Ausstellung über seine Mutter. Er versucht, ihr Andenken sehr aufrechtzuerhalten und hat sich damals, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, auch regelrecht gefreut, dass da jemand kommt und nochmal eine neue Biografie über sie schreibt, auch mit einem anderen Blick auf seine Mutter.
Ja.
Und was mich wirklich so beeindruckt hat, ist seine Ernsthaftigkeit. Also da war nichts von dem Playboy-Ruf, den er früher mal hatte und was auch immer, sondern ich habe einen sehr nachdenklichen, ernsten, melancholischen, seine Mama vermissenden Fürsten gesprochen.
Und das ist für einen Biografen ist das eine Sternstunde. Näher als einer Person, über die man schreibt, wenn sie tot ist, kann man gar nicht kommen.
Ja, richtig.
Als bei der Familie zu Hause zu sein.
Ja, das
war in dem Fall tatsächlich möglich.
Und Grace war sehr gläubig, ne? Hatte ein starkes Gottvertrauen.
Ja.
War zweimal in Lourdes und in ihrem Buch ist auch ein Bild auch drin, ne? Wo sie mit Albert in Lourdes ist. Ne?
Ja.
Und dann hätte sie einen Orden bekommen sollen vom Papst und hat es abgelehnt und hat gesagt, nee, das brauche ich nicht, so etwas verdiene ich nicht. Ne? Mhm. Aber sie war auch abergläubig, ne? Spielte alles ein bisschen mit rein. Ne?
Ja, man möchte ihr das gar nicht zuordnen, aber sie war durchaus nicht unspirituell.
Mhm.
Sie hat sehr an Horoskope geglaubt. Mhm. Sie war ja doppelte Skorpionfrau, ne? 12. November. Mhm. Aszendent war Skorpion.
Oh.
Ja? Und es gibt ja die legendäre Skorpion-Party, die sie zu ihrem 40. Geburtstag gemacht hat, wo alle Skorpione eingeladen wurden, unter anderem Liz Taylor und Richard Burton.
Und was eine tolle Party.
Tolle Party.
Oder?
Da wären wir auch gerne hingegangen.
Aber echt, ich bin aber kein Skorpion.
Ja.
Ich bin Wassermann.
Ja.
Und Sie?
Ja. Ich bin Schütze.
Aha, okay.
Ja, Dezember. Nein, und sie war halt gleich doppelter Skorpion. Das möchte man ihr auch nicht zuordnen, weil sie hatte, Skorpion ist ja sehr ambivalent.
Ah, okay, aha.
Und diesen Skorpionstachel, den vermisse ich im Positiven sehr bei ihr, weil sowas hatte sie nicht. Was sehr skorpionisch ist, ist die Leidenschaft, die hatte sie nun wahrlich, Emotionalität und eben diese spirituelle, gläubige, sehr an Sternzeichen, Astrologie glauben, das hat sie wirklich getan. Mhm. Sie ist zu Wunderheilern, sie ist
hat sich Karten legen lassen,
hat spezielle Federn gekauft, sie hat alles Mögliche gemacht.
Mhm.
Und war sehr gläubig, sehr religiös und aber eben auch abergläubig. Und das ist etwas, was man ihr eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick zuordnet, weil sie, und das haben mir Freunde von ihr auch noch erzählt, eigentlich eine sehr bodenständige und geerdete und gefestigte Person war, die dann später auch keine Affären mehr hatte. Allüren hatte sie sowieso nie.
Mhm.
Eine völlig allürenfreie Person.
Ja.
Das passt ja auch, dieses pragmatische, bodenständige passt ja auch wiederum sehr gut zu dieser Bescheidenheit, die nicht aufgesetzt war, die nicht artifiziell gekünstelt, gespielt war, sondern die war authentisch.
Aber sie hat sehr, sehr gern Champagner getrunken, ne?
Ja.
Das war so das, was so, wo man so denkt, ah, okay, da hat sie dann doch ein bisschen was Glamouröses.
Champagner war einer ihrer Schwächen, ja. Das war aber auch schon auch in New York und Hollywood so. Mhm. Sie hat auch eine Zeit lang geraucht.
Kann man ja auch verstehen.
Kann man sehr gut verstehen. Es gibt dann so ein bisschen in den 70er Jahren, das weiß ich auch von einigen Freunden und nahestehenden Menschen, gibt es natürlich auch schwierige Zeiten mit diesem Bewusstwerden, ich werde nie wieder spielen können, was mache ich hier eigentlich den lieben langen Tag im Palast, dass sie den ein oder anderen Champagner dann auch zu viel geleert haben soll. Das wird einem dann doch, wenn man sich mit Menschen unterhält, die sie gut kannten, wird einem das doch auch mal erzählt. Dann auch Gewichtsprobleme hatte. Und natürlich
auch älter wurde,
diese unfassbar überirdisch schöne Frau. Man gucke sich nur diese ganzen Filme an, diese 11 Filme, die sie gemacht hat. Viele Fotografien auch noch von ihr als Fürstin in den 60er Jahren. Aber in den 70ern, sie hat die 40 überschritten, geht auf die 50 zu, merkt man, ihr Gesicht verändert sich ein bisschen.
Anders, einfach gut.
Ihre Figur verändert, wie das auch ganz normal ist.
Richtig.
Es ist einfach ein normaler, biologischer Vorgang, und zwar bei Frauen wie bei Männern.
Ja.
Aber sie hatte damit Probleme, weil sie einfach vorher, sie konnte damit nie so richtig umgehen, dass sie so als die Schönheit bezeichnet wurde. Sie galt ja zusammen mit Audrey Hepburn wirklich als das Schönheitsvorbild, als Role Model.
Ja, ja.
So sehr schön hat sie sich nie gefunden. Mhm. Auch das ist wieder typisch Grace.
Mhm.
Aber ganz objektiv gesehen war sie es einfach.
Ja.
Und sie altert einfach in den 70er Jahren. Und das sieht man auf den Fotos.
Mhm.
Und damit hatte sie ihre Probleme. Und Freunde sagten auch, also wenn sie nicht gestorben wäre 1982 im Alter von 52 Jahren, wir konnten uns, auch wenn das komisch klingt, wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass unsere damals so schöne Freundin Grace plötzlich älter wird.
Ja, klar. Ja, Herr Wüthrer, ich würde sagen, wir machen mal eine kurze Trinkpause oder Essenspause.
Champagner,
bitte, natürlich. Weil normalerweise in meinem Podcast ist ja Chrissy Kahn dabei, der dieses Mal leider nicht dabei sein kann.
Der mochte Grace Kelly nicht.
Nee, das glaube ich nicht. Ich habe mit ihm noch nie über Grace Kelly gesprochen, ehrlicherweise, aber ich glaube nicht. Und er freut sich immer auf die Teepause. Und ich trinke jetzt auch Tee, allerdings Kräutertee, weil ich ein bisschen Husten habe. Was zu essen habe ich nicht dabei, aber Sie haben es mir gesagt im Vorgespräch. Das finde ich ja mal toll. Chrissy Kahn wird sich so freuen.
Ich habe hier mehrere Ballisto-Riegel liegen und einen Amerikaner, frisch vom Bäcker. Ich liebe Amerikaner. Und leider kein Champagner, sondern, wie mir hier meine BR-Redakteurin im Funkhaus sagte, Münchner Leitungswasser.
Naja, ist ja nicht so schlecht, ne?
Also frisch aus den Alpen.
Also, wunderbar. Dann sage ich mal Cheers aus Mainz nach München.
Cheerio.
Cheerio. Und Sie können gerne reinbeißen, weil normalerweise übernimmt das immer Chrissy Kahn. Ich sage immer, er soll nicht laut kauen. Aber man braucht ja ein bisschen Energie und was für die Stimme, so wie bei mir. Weil diese eine Frage ist immer noch so entscheidend für mich, auch wenn wir darüber reden und lange drüber reden, wieso sie eigentlich Fürst Renier geheiratet hat. Also es ist schon natürlich, man kann es irgendwie erklären mit ihrer Kindheit.
Natürlich spielt da mit rein, dass dieser große, überdimensionale Schatten von John B. Kelly, von ihrem Vater, der sie nie anerkannt hat, dann tatsächlich anerkannt hat und gesagt hat, I'm proud of my daughter.
Yeah.
Ich bin stolz auf meine Tochter. Er hat sie regelmäßig mit Margaret Maya zusammen besucht in Monaco, die wenigen Jahre, die ihm noch blieben.
Er ist dann gestorben an Magenkrebs, ne?
Genau.
In den 1960, ne?
1960, an Magenkrebs gestorben. Er war 70 und dann hat Grace ihren Vater verloren. Schwerer Einschnitt, große Zäsur. Aber dann war er weg, nachdem sie 4 Jahre lang Fürstin war. Aber letzten Endes kommen da mehrere Gründe zusammen. Und wie gesagt, dieser Satz, I learned how to love him, der erzählt eigentlich sehr, sehr viel. Das haben mir auch Freunde erzählt, dass sie nach den 3 Geburten der Kinder und vor allem dann in den 70er Jahren erstaunlicherweise sich, wenn wir so wollen, immer näher kamen und sich nicht mehr nur miteinander arrangiert haben oder eben Nachwuchs für das Fürstentum zeugten, sondern es war schon so, dass diese beiden Menschen, er war ja etwas älter als sie, sich im positiven Sinne aneinander gewöhnt hatten und sich richtig gehend eingespielt hatten als Paar.
Ja.
Das ist schon auch noch die andere Seite, die man betonen muss bei diesen zweiten 26 Jahren, die sie in ihrer zweiten Lebenshälfte verbracht hat. Ne? Diese 52 Jahre teilen sich ja genau auf
26.
zweimal 26,5 Jahre.
Ja.
Und die zweiten 26,5 Jahre würde ich mit Abstand als die deutlich schwierigeren bezeichnen im Verhältnis zu den ersten.
Ja.
Aber im Verlauf dieser 70er Jahre und dann eben tragischerweise nähern wir da uns immer mehr ihrem Tod, haben die beiden sich ja durchaus sozusagen miteinander angefreundet und sind sich näher gekommen.
Also wir haben das Jahr 1982, ne?
Ja.
Es ist September und interessanterweise in dem Terminkalender der Todeswoche. Der hätte eine Lyriklesung bei Queen Mum in Windsor Castle angestanden. Ne?
Genau, auch unter anderem.
Und, ja. Unter anderem, genau. Also sie fährt ihre Tochter Stephanie nach Paris oder sie fährt ja selbst. Eigentlich hätte sie ja nicht selbst fahren müssen. Ich meine, die hat ja mal Fahrer gehabt, ne? Aber sie hat gesagt, nein, ich fahre mit dem Auto nach Paris. Und auf dem Rücksitz des Autos, des Rovers, waren ganz viele Kleider. Und deswegen war das schwierig, dass sie gefahren wird, weil niemand auf die Rückbank konnte, ne? Und dann fahren die los, die beiden.
Das Kleid sollte nicht zerknittert.
Genau, von Dior, ne?
Genau.
Das war einfach fatal.
Es ist tragischerweise just das Kleid, das auf der Rückbank liegt, in dem sie dann später angezogen im offenen Sarg liegen wird, in der Kathedrale Saint-Nicolas. Und da liegt sie just in diesem Dior-Kleid.
Ja.
Dass da auf der Rückbank lag und dass sie nicht zerknittern wollte, pragmatisch wie sie ist. Und sie fahren an diesem 13. September diese schwindelerregenden Serpentinen runter, hoch oben von Roque Argel nach Monaco. Es ist genau die Strecke, die man in dem Hitchcock-Film Öde in den Dächern von Nizza sieht, wo sie am Lenkrad sitzt und neben ihr sitzt der schweißgebadete Cary Grant und guckt runter in den Abgrund.
Ja.
Und wer da jemals langgefahren ist, weiß, wie schwindelerregend steil das ist. Es sind Klippen, die nach unten führen.
Und Stephanie, damals 17,5 Jahre alt, die war wahrscheinlich auch schweißgebadet.
Sie ist noch nicht 18, nein. Und es gibt noch Augenzeugen, die sehen, wie sie oben von Roque Argel aus dem Grundstück fahren. Und es winken ihr Leute zu. Es gibt einen Polizisten, der sie gesehen hat. Und dann geht es eben runter.
Und irgendwann fährt ein LKW hinter ihr her und sieht, da gibt es keine Bremslichter.
Ja. Also sie hat nie gebremst, sondern einfach nur gefahren. Ne?
Genau. Mhm. Und dann ist eben dieser Unfall passiert. Das Auto stürzt senkrecht, vertikal in den Abgrund, 40 Meter. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und dann passiert das, was wir nun mal alle wissen. Mhm. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert und liegt da einen Tag und eine Nacht lang im Koma. Mhm. Stephanie, die Jüngste, das Enfant terrible, das Nesthäkchen, ist schwer verletzt mit Rückenproblemen.
Gehirnerschütterung
haben sie sowieso beide. Mhm. Also der Kopf.
Die waren auch nicht angeschnallt, ne? Keine Nackenstützen gab es da auch nicht.
Mhm. Und dann liegen sie tragischerweise nebeneinander in zwei verschiedenen Räumen im selben Hospital, das seitdem L'Hôpital de la Princesse Grâce heißt. Es steht bis heute. Und ja, irgendwann sagen die Ärzte, Fürst Renier von Monaco, es ist so, dass wir eigentlich nichts mehr tun können. Sie liegt da, sie atmet, aber wir wissen gar nicht, ob sie je aufwachen wird. Wir mussten ihren Brustkorb auf und zu machen. Ja. Schwere Blutungen, schwere innere Verletzungen. Organe sind beschädigt, das Gehirn ist beschädigt.
Aber dann wird sie noch zum CT gefahren, weil es da kein CT gibt. Ich meine, gut, ich sage ja wieder 1980er Jahre, ja, da waren die Krankenhäuser noch nicht so weit wie
1982.
Jetzt. 1982,
ja. Es ist so eine kleine Praxis. Ich war dann da mal und habe mich auch in den Aufzug gestellt, in dem die Bahre mit ihr senkrecht vertikal hochgestellt wurde. Und habe auch da noch einen Augenzeugen treffen können, der das gesehen hat und begleitet hat und sagt, es war ein furchtbarer Anblick.
Ja, natürlich.
Man dachte schon, man trägt da die tote Fürstin durch die Gegend. Und das ist mitten in der Stadt, ganz unten. Mhm. Und man muss wissen, dass das Krankenhaus ganz oben liegt, in den Bergen. Mhm. Und das heißt, man musste erstmal diese Schwerstverletzte aus dem Krankenhaus in die Praxis fahren. Dann hat man diese Röntgenaufnahmen von ihr gemacht und sie wieder zurück ins Krankenhaus transportiert. Mhm. Also für heutige Verhältnisse unvorstellbar.
Ja, ja.
Und sicherlich hat sie auf der Hin- und Rückfahrt in diese Praxis an den Boulevard mitten im Stadtzentrum auch weitere Schäden erlitten, weil sie war an allen Stellen schwerst verletzt. Mhm. Man hätte sie gar nicht bewegen oder tragen
können. Ja, natürlich nicht. Wahnsinn.
Und die Menschen, die das gesehen haben, ich habe da noch zwei, drei finden können, die sagen, es war grauenvoll, es war furchtbar, es war ein Albtraum.
Ja. Also es sind 36 Stunden zwischen Unfall und Toten am 14. September am Abend um 10:30, 20:35 werden dann die Geräte abgestellt auf Wunsch von Fürst Renier. Also erst haben sich die Kinder von ihr verabschieden können, Caroline auf jeden Fall und Albert. Ja. Und Stephanie haben sie es noch nicht gesagt, damit...
Stephanie wusste davon nichts. Mhm. Stephanie wusste mehr. Tage lang davon nichts und Stephanie war auch nicht auf der Beerdigung. Mhm. Man sieht bei der Trauerfeierlichkeit nur Albert und Caroline, wie sie ihren Vater links und rechts stützen, der gebrochen hinter dem Sarg hergeht.
Ja.
Und man hat fast das Gefühl, wenn man sich diese dokumentarischen Bilder ansieht, er klappt jeden Moment zusammen. Mhm. Also der Mann war in tiefer Trauer. Und Albert und Caroline verabschieden sich von ihrer Mutter. Morgens um 6 Uhr wird Fürst Renier gefragt, sollen wir die Geräte abstellen oder nicht?
Mhm.
Und er sagt, ja, wir stellen die Geräte ab. Und später wird er sagen, das war die schwerste, schwierigste Entscheidung meines Lebens.
Ja, natürlich.
Abends um 22.30 Uhr gingen über Monaco die Lichter aus.
Mhm.
Erstmals das Casino von Monte Carlo, das Licht ging aus, Hotel de Paris, das Licht ging aus. Monaco lag plötzlich im Dunkeln.
Mhm.
Und da wussten alle Monegassen, unsere Fürstin ist tot, unsere Fürstin ist gestorben.
Aber es wurde noch eine Presseerklärung rausgegeben, sie habe nur sich das Bein gebrochen und hätte ein paar Verletzungen, ne?
Ja, das ist vorher rausgegeben worden, viel früher.
Und also kurz nach dem Unfall, ne?
Das war kurz nach dem Unfall. Man musste natürlich die Presse beruhigen und man musste natürlich vor allem auch das monegassische Volk beruhigen. Denn das hat sich durchaus rumgesprochen wie ein Lauffeuer, dass da was passiert ist. Und dass irgendetwas mit unserer Fürstin nicht in Ordnung ist.
Mhm.
Dass es diesen Unfall gegeben hat, das war relativ schnell publik. Es gibt ja viele, viele Fotos auch davon. Zur damaligen Zeit schon, das ist, finde ich, durchaus frappierend. Viele Aufnahmen von der Unfallstelle, von dem Autowrack. Die Polizei war ja auch sehr schnell vor Ort. Auch Renier und Albert, vorerst nur mal diese beiden, waren sehr schnell an der Unfallstelle.
als Grace und Stephanie da auch noch waren. Mhm. Und das Kommuniqué wurde recht schnell herausgegeben, voreilig und viel zu früh natürlich. Mhm. Und es hat natürlich mit der Realität nichts zu tun gehabt.
Und da war der Schock wahrscheinlich umso größer, ne? Wenn man erstmal gedacht hat, okay, beide sind im Krankenhaus, aber ist alles okay.
Naja, also es wurde vor allem dann auch die Familie informiert in Philadelphia. Es gibt ja noch eine andere Familie. Und da atmete man auch erstmal auf.
Ja.
Grace hat ein paar Knochenbrüche, wir können aufatmen, dann, wir können uns zurücklehnen und dann stirbt sie.
Und dann gab es ganz viele fürchterliche Verschwörungstheorien und Gerüchte rund um diesen Unfall, wie es dazu kommen konnte. Es hört bis heute nicht auf und man hat so das Gefühl, dass auch diesen Mythos um Grace Kelly, auch dieser Unfall viel damit zu tun hat. Ne? So dieses, wie sie dann noch zu Tode gekommen ist, dieses Dramatische auch. Ne?
Naja, es gibt ja diese Sentenz inhaltlich in etwa, ne? die früh sterben, leben länger. Mhm. Man denke nur an James Dean oder Amy Winehouse, Elvis Presley. Das sind alles unsterbliche Ikonen. So auch unter anderem Grace Kelly. Mhm. Und sie ist natürlich allein deswegen auch unsterblich, weil sie so früh und jung gestorben ist. Und wir gar nicht die etwas alternde Grace Kelly noch erleben konnten, die 60, 70, 80-Jährige.
Ja.
Sie könnte ja theoretisch sogar noch leben. Das ist ihr erspart geblieben und wir haben es alle nicht miterleben können. Und natürlich dieser frühe Tod und vor allem dieser tragische, brutale Tod. Also wenn man sich da in die Polizeiakten eingräbt und Fotos durchgeht, es war von einer erschütternden Brutalität, was da passiert ist. Und das trägt natürlich zu diesem Mythos, zu dieser Legende bei, die sich um Grace Kelly ranken und um die Fürstin.
Ja.
Und die Gerüchte halten sich
bis heute.
Sie halten sich bis heute. Sie variieren, schwächen sich mal ab, mal ziehen sie an. Und oft wird behauptet, es habe gar nicht Grace am Steuer gesessen,
Stephanie,
sondern die 17-jährige Stephanie. Ja, da gibt es alles Mögliche zu sagen. Grace Kelly hatte, das konnte man später nachweisen, einen Gehirnschlag, eine Hirnblutung. Da ranken sich auch Gerüchte drum, hat sie die erlitten während des Fahrens. Weil es ist ja nachgewiesen, dass sie nie gebremst hat, kein einziges Mal. Normalerweise, wenn man in Anführungszeichen bei Sinnen ist, bei Bewusstsein ist, würde man ja bremsen.
Ja.
Das hat sie nicht getan. Und das andere, was sich darum rankt, ist, dass sie diese Gehirnblutung überhaupt erst nach dem Unfall hatte.
Ja.
Beziehungsweise, dass sie durch den Unfall ausgelöst worden ist. Da gibt es viele Gerüchte drüber. Es gibt Akten der französischen Polizei darüber, die ermittelt hat. Es gibt Legenden um diesen Unfall noch und nöcher.
Aber die einzige, die es weiß, ist Stephanie, ne?
Ja, Stephanie und ihre Geschwister wissen das natürlich. Caroline weiß es, Albert weiß es.
Also weil Stephanie dabei war, das meine ich damit.
Es gibt in der Berichterstattung auch wieder Ungereimtheiten, was die damalige Zeit angeht. Es gibt auch in ganz wenigen Interviews, die Stephanie dazu gegeben hat, Ungereimtheiten. Also sie hat unter anderem behauptet, sie habe die Handbremse angezogen. Die
Handbremse habe ich auch schon mal gelesen, ja.
Handbremse war aber nicht angezogen. Und ein paar andere Details mehr. Es hieß auch, mit dem Wagen sei irgendwas gewesen, es sei manipuliert gewesen. Er war aber nicht manipuliert. Das Unglück ist so tragisch und war damals so groß, so überdimensional groß. Monaco hat Tage, Wochen, Monate, Jahre lang getrauert um die Fürstin. Das richtig einlädt zur Legendenbildung, zur Stilisierung eines Mythos.
Und am 18.09. ist dann die Trauerfeier. 100 Millionen Menschen schauen zu, weltweit, vor den Fernsehern. Wahnsinn. Meine Mutter auch im Übrigen, das weiß ich noch. Also meine Mutter war ein großer Grace Kelly-Fan. Und ich kann mich noch an das Bild erinnern, in der Bild-Zeitung, als sie aufgebahrt war. Es hat sich bei mir auch eingebrannt und auch die Trauer, die meine Mutter hatte.
So jemand ist ja, das sehen wir ja heute auch unter lebenden Royals und anderen Promis, so jemand ist ja auch eine Projektionsfläche.
Ja, ja.
Und sie war Mutter, sie war Fürstin, sie war Hollywood-Schauspielerin, sie war eine Ikone, eine bis dato lebende Ikone.
Genau, ja.
Menschlich unglaublich angenehm, eine sympathische, bescheidene, pragmatische Frau.
Ja.
Hochgebildet, hochintelligent. Wer möchte so nicht sein? Also sie war Projektionsfläche, sie war eine Leinwand, auf die man Mann oder Frau seine Wünsche, seine Bedürfnisse projizieren konnte. So, und die stirbt mitten aus dem Leben gerissen.
Ja, ja.
Und so wie das später bei anderen war, die Welt trauerte zu dieser Zeit. Mhm. Und Sie haben es schon gesagt, Millionen haben zugesehen an den Fernsehern. Es gab Wochen, Monate lang Berichterstattung um diesen Unfall herum, diesen Tod, diesen Verlust. Auch überhaupt die Frage, wie geht's weiter? Schafft Fürst Renier das? Mhm. Was um Gottes Willen ist mit diesen drei Kindern?
Und auch Stefanie, ich meine, die als einzige, sagen wir mal, also die überlebt hat. Ne?
Ja,
ihre Mutter ist gestorben und sie ist die Überlebende dieses tragischen Unfalls. Das ist ja auch, was man dann mit sich rumträgt. Ne? Ja. Warum habe ich überlebt, aber meine Mutter nicht? Ne? Das ist schon,
und natürlich ist das letzten Endes etwas, was, wenn wir es ein bisschen überhöhen wollen, was zu einer globalen Trauer regelrecht einlädt. Das ist schon so und das sieht man ja heute auch wieder.
Und bei Lady Di war es ja auch so. Ne?
Bei Lady Di war es so, bei der Queen war es, alle saßen am Fernseher.
Ja.
Und nicht nur England, sondern die Welt hat die Queen verloren.
Ja.
So war es damals, nur eben, wir müssen 40 Jahre zurückgehen, das alles etwas runter und kleiner schrauben. So war es damals, als Grace Kelly gestorben ist.
Also waren 800 geladene Trauergäste. Cary Grant war da, David Niven und Frank Sinatra, die waren dann vertreten durch ihre Ehefrauen, ne? Und das war dann in der Kathedrale, dort, wo sie
geheiratet hat.
Ja, genau, geheiratet
hat. San Nicola.
Ja. Und der Sarg wurde von 12 Mönchen getragen.
Ja.
Nicht von Soldaten, sondern von Mönchen.
Ja, ja. Das Ganze war wieder sehr, in einem sehr kirchlichen, eine kirchliche Einbettung, in einem kirchlichen Rahmen. Viele Freunde waren da, die Kellys waren da.
Ja, ja, klar.
Aus Philadelphia angereist. Ihre Schwestern, Peggy und Lizzie, waren anwesend. Lady Di war da.
Die war da, die saß übrigens neben Ronald Reagans Frau.
Ja, genau.
Und es war ihre erste offizielle Auslandsreise von Lady Di ganz alleine.
Genau.
Ne? Haben Sie denn auch damals das so erlebt, diese Trauerfeier?
Ich habe das, sagen wir mal, am Rande mitbekommen. Zwei Jahre vorher ist Alfred Hitchcock gestorben. Im Alter von 80 Jahren, daran kann ich mich auch noch erinnern.
Wie war das denn für Grace Kelly, als der gestorben ist?
Naja, da ist ein über die Jahrzehnte hindurch ein langjähriger Begleiter, ein Freund und ein künstlerischer Mentor gestorben. Seine Frau Alma hat ihn um 2 Jahre überlebt, ist auch 1982 wie Grace Kelly gestorben und auch wie Ingrid Bergman und Romy Schneider. Viele Menschen sind gegangen 1982 in dem Jahr, gerade in diesem Kontext.
Also Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben über Grace Kelly, ist jetzt schon alles erzählt. Es öffnet sich auch immer wieder noch was, ne? Immer wieder, worüber man sprechen muss, kann oder Dinge, die interessant sind, die man beleuchten kann.
Es öffnen schließen sich Kreise. Manchmal öffnen sie sich für mich mehr, als dass sie sich schließen. Also Sie haben das mit Lady Di schon erwähnt. Das ist ein neues Buch geworden, das vorletztes Jahr erschienen ist. Also Grace Kelly und Diana Spencer, ihre Parallelen.
Beide beim Unfall gestorben, beide im September beerdigt. Also natürlich Lady Di später, aber...
Viele andere Parallelen in ihrem Leben, eigentlich von der Kindheit an. Also das war sozusagen ein Buch wert. Von dem Umstand abgesehen, dass man bis dato nicht wusste, dass sie befreundet waren. Und dass Diana Spencer Grace Kelly als ihr großes, explizites Vorbild bezeichnet hat. Bis hin zu dem Satz, wir waren seelisch miteinander verwandt.
Ja.
Das finde ich ist ein großer Satz. Also die beiden kannten sich, mochten sich und Grace hat ein bisschen schützend ihre Hand über Diana gehalten in ihren ersten Jahren. Gab es wichtige Begegnungen, es gab bislang unpublizierte Briefe, die jetzt in dem neuen Buch stehen und viele andere Dinge. Und so ist das mit Grace Kelly oder auch mit anderen, über die man so schreibt im Laufe eines Lebens, ist das tatsächlich so, dass sich immer wieder neue Themen eröffnen, neue Aspekte, die tatsächlich immer noch nicht so wirklich erzählt worden sind oder beleuchtet worden sind. Wobei ich finde, 3 Bücher über Grace Kelly ist jetzt nicht ganz wenig.
Nee, das stimmt.
Aber es ist ein so, und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, es ist ein so reiches Leben, ein so volles Leben, auch wenn es nur 52 Jahre währte. Die Frau hat einfach wahnsinnig viel erlebt und gemacht und getan. Und das füllt tatsächlich mehrere Bücher.
Also interessant finde ich nach wie vor ist immer diese 2 Leben, ne, dass sich das so halbiert in 26,5 Jahre. Das ist hochspannend. Also man dieses,
wie eine Spiegelung.
Ja.
Wie eine Spiegelung. Ja, ja. 2 Hälften. Also auch da innerhalb ihres Lebens öffnen und schließen sich immer wieder Kreise. Es gibt immer wieder Dinge, nicht nur die Hochzeit und das Vaterthema, das sie in Monaco verfolgt, was aber ganz viel mit Philadelphia oder Hollywood zu tun hat. Mhm. Also immer wieder, also diese beiden, wirklich diese beiden paritätischen Hälften, Sie haben es schon gesagt, 26 Jahre und 6 Monate, es ist wirklich diese Spiegelung, die bedingen einander fast, reziprok, wenn man das so formulieren will.
Ja.
Ein volles Leben. Und sie ist bis heute, ich meine, wir sprechen gerade über sie, der Tod ist über 40 Jahre her.
Ja.
Sie ist auf einer gewissen Weise präsent.
Ja, genau.
Sie ist, darüber haben wir jetzt nicht so viel geredet, sie ist Modeikone.
Das auch noch,
sie ist Stilikone.
Genau. Ja, absolut. Ja.
Sie hat, es gibt die berühmte Kelly Bag.
Ach, die Kelly Bag. Ja. Die möchte ja, möchten viele haben, ne? Ja. Aber interessant, weil sie hat ja bloß diese Tasche von Hermes einfach nur für ihren Bauch gehalten, als sie schwanger war und schon wurde es zur Kelly Bag, ne?
Ja, genau. Wahnsinn. Wie es später die Jane Birkin Bag gab.
Auch, ne?
Ja, war es die Birkin Bag bei Hermes. Also sie war auch Modeikone, sie war Stilikone, so wie sich Grace Kelly frisiert hat oder ihre Seidentücher, ihre Seidentücher um den Hals gebunden hat. So haben das damals junge Frauen gemacht.
Ja.
Sie war Vorbild für Frauen damals.
Ja.
Ein wichtiger Aspekt, dass sie eigentlich Vorbildcharakter hatte.
Ja, Herr Bütra.
Ja.
Also ich würde sagen, wir müssen unbedingt nochmal über Grace Kelly sprechen. Mhm. Die Beziehung zu Lady Di, sehr, sehr spannend.
Ja.
Und eventuell auch nochmal über das Thema Stil.
Also sie war wirklich eine Person, die viele Menschen geprägt hat und eine lange Zeit über. Das gilt ja nicht für viele. Also das, was einen Star auch ausmacht, ist ja nicht, dass er sich selbst wie ein Star geriert, sondern diese, ich sage einmal, diese wirklich großen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, die sind per se groß oder sind per se ein Star. Also sie müssen sich gar nicht so gebärden oder benehmen, sondern sie bringen diese Qualitäten mit sich einfach automatisch mit. Und da zählt, wie zum Beispiel auch eine Audrey Hepburn oder andere, da zählt Grace Kelly natürlich dazu. Und was eben einfach wirklich ein großer Aspekt in ihrem Leben war, ist, das ist dieses karitative, soziale, das humane, dass sie einfach den Menschen sehr, sehr zugewandt war und sehr interessiert war. Es war nicht aufgesetzt.
Und das, bescheiden.
Ja, genau, Bescheidenheit. Tut jedem gut, tut allen gut.
Ja, und da darf man auch mal ein bisschen Champagner trinken.
Genau.
Lieber Herr Wüthra, ich danke Ihnen für dieses tolle Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Ja, also ich mich jetzt, auch.
Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht.
Ja, natürlich. Ich rede gerne über Grace Kelly. Also,
sehr schön.
Ja, sie ist nie auserzählt.
Ja, liebe Podcast-Fans, Hörerinnen und Hörer, ich danke euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge auch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Schreibt mir, freue mich auf euer Feedback und sagt es weiter, dass es Annelies Royale Welt gibt. Ich sage jetzt mal Tschüss nach München.
Ich sage Tschüss nach Mainz.
Ja, vielen Dank. Und Sie haben jetzt Schnee in München. Sie gehen jetzt nach Hause im Schnee. Wie schön.
Ich wandere hier in München durch den Schnee zurück.
Ja, wunderbar. Dann fallen Sie nicht hin, ne?
Nein.
Wir sind ja schnell ausgerutscht.
Grace hält schützend die Hand über uns.
Das glaube ich auch. Dann sage ich alles Gute für Sie und dieser Podcast ist gewidmet an meine verstorbene Mutter, 1984 verstorben. In den Himmel ist es die Grace Kelly Folge für Sie.
Wie schön.
Ja, also alles Gute, Herr Wüthra, alles Gute, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer.
Ihnen auch, danke.
Und
tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed, eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malun.
Auf Wiedersehen, wir hören uns wieder.